Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Jede Nacht im Radio und immer als Podcast. Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber jedes Mal, wenn ich von einem Kunstraub höre, aus einem Museum, aus einem staatlichen Museum zumal, denke ich, wo waren eure Sicherheitssysteme? Wir gehen an ein französisches Museum, aus dem Bilder von Renoir geklaut wurden. Wie kann das sein? Ich kann hoffen, die Gemäldegalerie am Kulturforum in Berlin ist besser gesichert. Dort findet eines der Highlights der Art Week statt, die heute eröffnet hat. Verteilt überall in der Stadt gibt es Kunst, satt in allen Spielarten. Außerdem noch ein Jubiläum, 15 Jahre Art Week. Achso, und da wir gerade schon in der Berliner Gemäldegalerie mit den alten Werken sind, dort ziehen sich eben auch Menschen aus, um nackt vor den Bildern zu posieren. Warum und ob uns das jetzt künstlerisch weiterbringt, das klären wir auch. Dann wollen wir wissen, wie wichtig denn eigentlich der als der Nobelpreis der Künste genannte Premium Imperiale wirklich ist. Es gibt ihn ja schon eine ganze Weile. Und wir fragen, wie kann er sich behaupten gegen die harte Konkurrenz? Und wir gehen nach Venedig zu den Filmfestspielen, wo wir uns eine 4-stündige Dokumentation über Elon Musk angeschaut haben. Wissen wir jetzt mehr über den berühmtesten und umstrittensten Unternehmer der Welt? Diese Frage versuchen wir auch zu beantworten. Noch nicht mal ein Jahr ist es her, dass Diebe tagsüber in den Louvre eingestiegen sind, um Schmuckstücke für fast 90 Millionen Euro zu stehlen. Nicht der erste und nicht der letzte Kunstraub und schon wieder und auch wieder in Frankreich. Diesmal Gemälde von Renoir aus einem Museum in Südfrankreich. Stefan Detjen, unser Frankreich-Korrespondent. Um 4 Bilder geht es, 2 sind wirklich gestohlen. Was genau ist passiert?
Ja, das sind heute Morgen in aller Frühe sind Einbrecher in dieses Renoir-Museum in Cagnes-sur-Mer, das ist an der Côte d'Azur bei Nizza, eingestiegen, haben zunächst mal 4 Bilder entwendet. Sie haben ein Alarmsystem ausgelöst, ein System, das nennt sich Ramses und ist direkt mit Polizeieinsatzstationen verbunden, was dazu geführt hat, dass innerhalb von 5 Minuten die Polizei war. Die haben die also fast auf frischer Tat ertappt. Die Täter haben versucht zu flüchten und haben dann auf der Flucht noch auf dem Gelände des Museums 2 Bilder verloren. Die sind also erhalten geblieben, aber 2 Renoir-Bilder sind weg.
Und bisher auch noch ohne Spur.
Bisher, nach jetzigem Stand, soweit wir das wissen, ohne Spur, ja.
Was ist das für ein Museum?
Das ist ein Museum in einem Haus, in dem Pierre-Auguste Renoir, der französische Maler, bis kurz vor seinem Tod 1919 seine letzten Lebensjahre verbracht hat. Also so ein typisches biografisches Museum mit einigen bedeutenden Werken, in das eingebrochen worden ist. Offenbar recht professionell, so hat es auch der Bürgermeister Brian Masson, ein Politiker des rechten Rassemblement National, geschildert. Die seien da also mit Metallsägen eingestiegen, das sei gut vorbereitet gewesen. Aber eben, sie sind ertappt worden. Insofern, tja, kann man fast sagen, und wird man diskutieren, ist das jetzt ein Erfolg des Sicherungssystems, dieses Systems Ramses, das übrigens auch vor einem Jahr, knapp einem Jahr beim Raub im Louvre Alarm angeschlagen hat. Aber da hat die Polizei länger gebraucht und die Täter konnten mit dieser gigantischen Beute im Wert von 88 Millionen Euro damals flüchten. Diamanten, von denen bisher auch keine Spur ist. In Cagnes-sur-Mer, in diesem kleinen Ort, ging das eben bedeutsam schneller. Hälfte weg, Hälfte da. Tja, kann man jetzt bewerten. Ist das ein Erfolg? Oder reiht sich das ein in die Reihe von Museumsräubereien, die es in den letzten Jahren in Frankreich immer wieder gegeben hat?
Das ist eben die große Frage. Ne? Louvre, den haben wir jetzt schon erwähnt, dieser spektakuläre Diebstahl dort vor knapp einem Jahr. Da gab es ja viele Debatten auch danach über Sicherheit, nicht nur im Louvre, sondern auch in anderen französischen Museen. Auch in Deutschland haben wir darüber diskutiert, was man daraus ziehen kann, welche Schlussfolgerungen. Sind denn aus diesem Louvre-Diebstahl ausreichende Schlussfolgerungen gezogen worden in Frankreich?
Ja, man muss ja sagen, einerseits diese Kunsträuberei ist ein internationales Phänomen. Wir haben das auch in Deutschland, in Dresden im Grünen Gewölbe erlebt, dass es da solche Einbrüche gegeben hat. In Berlin hat es einen solchen Raub gegeben. Also das ist ein internationales Geschäft der Einbrecherei und Kunsthehlerei, mit dem man es da zu tun hat. Aber dieser Raub im Louvre, der hat natürlich nicht nur weltweit für Aufsehen gesorgt, sondern der hat Frankreich wirklich aufgeschreckt, erschüttert, hat zu einer Debatte geführt, über die Sicherung von französischen Museen Konsequenzen. Ja, es hat personelle Konsequenzen gegeben. Die frühere Leiterin des Louvre, Laurence Descartes, ist Anfang Februar abgelöst worden, ersetzt worden durch einen neuen Direktor, nachdem sie auch persönlich Verantwortung übernommen hat. Aber es ist auch eine politische Diskussion gegeben, ob die staatlichen Mittel richtig eingesetzt werden, ob man da nicht viel früher hätte investieren müssen. Die Regierung hat jetzt inzwischen gehandelt. Gerade im Juli hat die neue französische Kulturministerin einen Aktionsplan zur Sicherung von Museen national vorgestellt. Also es gibt Konsequenzen, aber auch eine anhaltende Diskussion über den Umgang mit den französischen Kulturgütern und besonders über die Sicherung der zum Teil sehr alten Museen, wo wirklich viele Investitionen notwendig sind, wären, um die effektiv abzusichern.
Wir sehen ja eine Diskrepanz durchaus, auf der einen Seite nicht nur in Frankreich, auch woanders, auch in Deutschland und anderen Ländern, staatliche Museen, die oft unter großem Geldmangel leiden, die oft Probleme haben mit ihrer Infrastruktur, ein großer Investitionsdruck. Viele Kulturhaushalte werden gekürzt und auf der anderen Seite ein durchaus florierender, kommerzieller, großer, internationaler Kunstmarkt. Gibt es da einen Konflikt, wenn es auch um die Frage geht, welche Kunst wird wo gesichert?
Ja, genau diese Diskrepanz oder diese Ambivalenz, das erlebe ich in Paris sehr hautnah, das ist da deutlich spürbar, führt auch zu Diskussionen. Eben einerseits der Kunstraub im Louvre als ein Zeichen, als ein Warnzeichen dafür, der Staat hat nicht genügend getan, um dieses nationale Kulturerbe abzusichern. Und andererseits dann gerade in Paris der massive Aufschwung von, man muss sagen, privaten Kulturinstitutionen oder Public-Private Partnerships, also die großen Kunstausstellungen in Paris, die in den letzten Jahren zu einem erheblichen Teil in privaten Stiftungen stattfanden. Prominente Gebäude wie etwa die alte Handelsbörse, die Bourse mitten im Zentrum von Paris, die zur Verfügung gestellt wurde für eine private Kunstsammlung, die Sammlung Pinault, die dort Veranstaltungen macht. Oder dass es gelungen ist, mit der Art Basel einen der wichtigsten Kunstmärkte nach Paris zu ziehen. Diese große private Kunstmesse Art Basel Paris, die findet jetzt auch im Oktober wieder in Paris statt, ist inzwischen oder gilt inzwischen als der wichtigere Kunsthandelsplatz, der größere Marktplatz als die traditionelle Art Basel in der Schweiz. Und das ist auch ein Teil der Kulturpolitik der Macron-Ära und Vertreter von Kulturinstitutionen, Museumskuratorinnen oder Kuratoren, mit denen ich in Paris gesprochen habe, die sagen, ja, das ist eben sozusagen auch die kulturpolitische Hinterlassenschaft der Macron-Ära, sozusagen ein Stück kulturpolitischer Neoliberalismus, der sich ausgedrückt hat in dieser Haltung, die staatlichen Museen sind eben dafür da, das nationale Kulturerbe mehr schlecht als recht aufzubewahren, aber die Dynamik im Kunstbereich, die findet in diesem privaten Bereich doch ganz erheblich statt und das könnte jetzt zumindest in Teilen nicht nur hinterfragt werden, sondern auch Thema im französischen Präsidentschaftswahlkampf werden, den wir jetzt in den kommenden Monaten und dann besonders im nächsten Jahr vor der Wahl im April und Anfang Mai erleben werden.
Also auch eine politische Debatte über die Sicherung von öffentlichen Kunstsammlungen und auch die Rolle der kommerziellen Seite der Kunst. Das haben wir besprochen mit Stefan Detjen, unserem Frankreich-Korrespondenten, nach einem Raub von Renoir-Gemälden in Südfrankreich. Und wir bleiben noch in der Kunstwelt und gehen von Paris nach Berlin zur Art Week, die heute eröffnet worden ist. Eines der wichtigsten Festivals für zeitgenössische Kunst. Kann man nur hoffen, dass dort nichts geklaut wird. Jedenfalls nichts, was unersetzbar wäre. Berlin feiert sich ja gerne als Kunststadt in Europa, international und in diesem Fall eben in der Art Week mit Ausstellungen, Performances, Debatten, DJ-Sets. Hilka Dirks ist für uns dabei. Heute Abend war ja Eröffnung auf dem Kulturforum in Berlin. Es war heute auch ein strahlender Tag in der Stadt, heute Abend auch noch schön warm. Was war das für ein Abend?
Das ist der traditionelle Öffnungsumtrunk, der da stattfindet. Da werden meistens mal Reden gehalten. Die Mona Steele, die künstlerische Leitung, hat gesprochen. Interessanterweise haben auch gesprochen Franziska Giffey als Wirtschaftssenatorin, Stefan Evers, noch Kultursenator von Berlin.
Und Kandidat der CDU für regierenden Bürgermeister.
Den Wahlkampf hat er allerdings weggelassen. Und ansonsten waren da eben Galeristen, Direktoren, es war die Presse da und viele, viele Künstler.
15 Jahre Art Week, darüber reden wir ja auch, um zurückzuschauen, wie sich diese Art Week verändert, entwickelt hat. Wird das denn besonders begangen, besonders gefeiert?
Das Festival ist riesig geworden. Mittlerweile sind es wohl über 120 Akteure, die da mitmachen. Es sind 5 Tage, die das Ganze stattfindet, wobei die Tage waren, glaube ich, schon von Anfang an so lang. Es fing mal an mit 11 Akteuren, die da mitgemacht haben. Und man hat das Gefühl, dass dieses Jahr doch besonders viele Blockbuster-Ausstellungen dabei sind. Ich würde sagen, das hat sich schon, da wurde was aufgespart vielleicht für eben dieses Jubiläum. Heute Abend geht es los mit Ersan Montag in der Gemäldegalerie, einer Performance, die heißt Alte Meister.
Und genau das wird uns auch noch beschäftigen. Gleich hier nach unserem Gespräch freue ich mich schon drauf, so ein paar Details auch. Eine Reportage, die wir da machen von diesem Event, kann man ja auch fast sagen, ne? Ereignis.
Ja. Und überhaupt, genau nebenan vom Kulturforum in der Neuen Nationalgalerie öffnet Maurizio Cattelan seine große Retrospektive. Jubilee zeigt in der Berlinischen Galerie, der Gropiusbau hat eine Gruppenausstellung mit Kunst und Migration seit 1990 aus Kreuzberg. Und der Hamburger Bahnhof führt mit dem Künstler und Komponisten Ryuichi Sakamoto seine erste große Retrospektive. Und es ist ziemlich interessant zu sehen, dass sehr viel Performance dieses Jahr dabei ist.
Das fällt auf mit den Performances. Ist das was Besonderes im Programm? Also ist das schon so ein Trend, dass man mehr Richtung Performance geht? Oder was gibt es da für vielleicht rote Linien, wenn man sich diese Art Week anschaut?
Ich habe das Gefühl, die Genres nähern sich gerade so ein bisschen an. Das konnte man schon auch in den letzten Wochen und Monaten sehen, als so die Spielzeiten der großen Theaterhäuser in Berlin eröffnet haben. Da gab es nämlich plötzlich viel bildende Kunst. Die Grenzen scheinen sich da so ein bisschen zu verwischen. Und Florentina Holzinger, die ja Österreich auf der Biennale präsentierte in Venedig, macht Performance. Die sieht man diese Art Week übrigens auch. Es gibt einen Film von ihr, der hat Premiere im Kino International. Und dann auch die freie Szene macht da aber durchaus mit. Sophia Süßmilch, die hat schon in Osnabrück zum Beispiel mit ihren Performance von sich reden lassen, da ein bisschen Schock ausgelöst bei der dortigen CDU. Die lässt auch diesmal im Hau in Berlin etwas Schreckliches passieren, heißt es. Die Menschenfresserin ist der Beiname des Stücks.
Bedrohlich, ehrlich gesagt, finde ich das.
Ja, weiblicher Kannibalismus ist sicherlich bedrohlich. Und auch eine Künstlerin, darauf freue ich mich sehr, Sunny Pudert, die macht was, glaube ich, das wird, glaube ich, sehr lustig. Im Adlon Kempinski hat sie ein Programm entwickelt. Das Ganze spielt in der Suite, in der Michael Jackson sein Baby eins aus dem Fenster gehalten hat. Und ich glaube, das siedelt sich so zwischen Popmusik, Spektakel und Wahnsinn an. Und vielleicht ist das eine ganz gute Beschreibung eh für die ganze Woche, die da jetzt kommt und auch für diese Stadt.
Weil du sagst, diese Stadt, also ich meine, ist ja völlig klar, Berlin ist ein Ort, der sich ständig verändert. Die Art Week verändert sich, Berlin verändert sich, beides bedingt sich vielleicht auch ein kleines bisschen in diesem Fall. Wie wirkt sich diese Dynamik der Stadt, diese ständige Veränderung auch auf diese Art Week aus?
Naja, die Stadt gilt ja irgendwie bis heute auch als so eine Art Produktionsstandort. Viele, viele Künstler sind hierher gekommen nach der Wende, teilweise auch schon davor. Und das hat man ja in den letzten Monaten und auch Jahren eigentlich ausreichend diskutiert, dass hier durch den Wegfall der Ateliers und durch die erhöhten Mieten und so diese Räume eben bedroht sind und damit natürlich auch das Leben der Künstlerinnen und Künstler, die produzieren. Und auch die Art Week selbst hat es eigentlich so nicht so richtig leicht mittlerweile. Die Sparmaßnahmen des Haushalts der schwarz-roten Landesregierung haben nämlich auch hier nicht Halt gemacht. Die Art Week hat eigentlich eine Förderung aus der Senatsverwaltung für Wirtschaft erhalten in Höhe von 150.000 Euro und die gibt es auch immer noch. Es gibt auch immer noch Mittel aus dem europäischen Fonds und es gibt auch immer noch vor allem die Sponsorengelder über verschiedene Sponsoren. Der Hauptsponsor ist da die Berliner Volksbank. Aber die Art Week hatte vor allen Dingen auch immer 300.000 Euro aus dem Kulturhaushalt erhalten und die wurden jetzt gestrichen für dieses Jahr und auch fürs nächste. Dass das nicht so gut ankam, hat man gerade auch ein bisschen bei den Öffnungsreden gemerkt. Da wurde nämlich ehrlich gesagt weder zugehört noch applaudiert.
Also bei Stefan Evers, dem amtierenden Kultursenator, der Finanzsenator und Kultursenator in einem ist. Ne? Also ja. Das Geld und die Kunstförderung sozusagen in einem Amt.
Genau, das ja, war glaube ich so ein bisschen die Stimmung so, wo ist die Kohle, hörte man da jemanden auch so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand rufen zumindest. Und ja, so merkt man natürlich irgendwie auch diese Veränderung in der Stadt. Stefan Evers sagte, so gut wie früher wird es nicht werden. Ja, vielleicht weiß nicht, was das bedeutet.
Ich meine, das, wenn man sich gerade den Wahlkampf anschaut, Kulturkürzungen, darüber haben wir berichtet in Berlin. Jetzt mal angenommen, diese Art Week wäre wirklich gefährdet. Also auch die letzten Gelder werden noch gestrichen. Vielleicht Sponsoren ziehen sich zurück, weil sie das nicht übernehmen können, den Anteil, der da weggestrichen worden ist. Nehmen wir mal an, diese Art Week wäre wirklich gefährdet. Was würde fehlen?
Naja, es würde so ein bisschen heißen, dass dieser Mythos Berlin als Sehnsuchtsort für auch eine internationale Kunstszene einfach sich dann doch mal leerlaufen würde. Ja, arm, aber sexy und dann auch noch gar keine Art Week, das so arm ist dann auch wirklich nicht mehr sexy. Ich glaube, das hat sich so ein bisschen auserzählt und ich habe auch Mona Steele, die künstlerische Leitung der Berlin Art Week, dazu befragt.
Wir haben in den letzten 15 Jahren mit ganz viel Energie, mit ganz langem Atem und mit tausenden, abertausenden Akteuren der Stadt einen Moment im Jahr aufgebaut, der auch Netzwerktreffen ist dieser Berliner Kunstszene. Und die Kunstszene basiert extrem auf Netzwerken. Aus zahlreichen Begegnungen, die auch in dieser Woche entstehen, entsteht neue Energie, neuer Austausch, neue Wege, neue Beziehungen. Neben all dem finde ich, dass so ein Format aktuell, so ein Festival, das eben auch über Unterschiede hinweg Szenen zusammenbringt, ein sehr, sehr gutes Rezept ist für die nächsten 15 Jahre.
Das klang ja erstmal optimistisch. Nochmal 15 Jahre. Ist vielleicht auch so ein Zweckoptimismus. Aber jetzt findet sie ja nochmal statt, diese Art Week. Heute Abend wurde sie eröffnet. In den nächsten Tagen ist sie zu erleben. Hilka, wenn man jetzt schaut, so viel Verschiedenes auch. Man will irgendwie einen Eindruck von dieser Art Week gewinnen. Kommt in der Stadt an. Wo sollte man beginnen?
Tatsächlich ist die Homepage erstaunlich gut aufgebaut. Es gibt da zum Beispiel so Touren in den Bezirken, wo Sachen empfohlen werden, die nah aneinander liegen oder die man auch geführt tatsächlich machen kann. Es gibt dieses Jahr die Berliner Gallery Night. Da machen die Berliner Galerien mit, die sonst ja eigentlich eher beim Gallery Weekend im Frühjahr beteiligt sind. Da kann man dann ganz kostenlos auch so durch die Bezirke schlendern und vielleicht sollte man da einfach die Ohren spitzen und lauschen, wo die Leute schwärmen, weil meistens sind ja die persönlichen Tipps immer die besten. Man kann auf jeden Fall aber sonst auch zu Positions gehen, der Messe, die es mittlerweile in der Stadt gibt, oder auch zum Hallenfestival, das ist oben in Reinickendorf. Beide Veranstaltungen sind, finde ich, immer so ein bisschen aus jedem Dorf ein Köter mäßig, weil es da einfach ganz viel Buntes zusammengewürfelt gibt, was jetzt nicht so konzeptionell kuratiert ist, aber man findet auf jeden Fall dadurch auch immer irgendwas, was man ganz toll findet und auch irgendwas, was man ganz blöd findet und das kann ja beides gleichermaßen Spaß machen. Und man kann sich auf jeden Fall auch die Feature-Sektion online angucken und daraus suchen, was man interessiert. Es gibt nämlich ganz oft ganz Ungewöhnliches, was auch dann nur zur Berlin Art Week stattfindet. Die großen Sachen würde ich persönlich eher auslassen. Das kann man dann im Herbst machen, wenn es regnet und es auch wieder ein bisschen leerer ist. Die haben lange Laufzeiten.
Denn die großen Sachen, die werden vielleicht aus Anlass der Art Week eröffnet, aber bleiben dann eben noch deutlich länger. Ne?
Genau.
Zum Beispiel die Ausstellung von Maurizio Cattelan in der Neuen Nationalgalerie. Vieles andere mehr. Gibt es da noch Tipps?
Naja, die großen Sachen sind toll. Ruchi Sakamoto, wurden mir jetzt schon gesagt, ich habe es noch nicht gesehen, soll ganz bezaubernd sein.
Das ist wo?
Im Hamburger Bahnhof.
Hilka Dirks, vielen Dank. Und wir bleiben noch auf der Art Week in Berlin. Und wir haben es schon kurz erwähnt, eine der spektakulärsten Aktionen dürfte eine Nacktperformance vor alten Meistern sein in der Gemäldegalerie in Berlin. Aber wir wollen natürlich deutlich mehr wissen. Gerd Brendel hat genau hingeschaut.
Am Wochenende,
nachts im Museum,
und zwar in der Berliner Gemäldegalerie, wird es voll werden. Denn die Besucher und Besucherinnen, sie wissen,
dass in diesem Museum etwas Magisches geschieht und alles erwacht zum Leben.
Oder vielmehr die längst toten mittelalterlichen Heiligen, Marien, all die Helden und Göttinnen, Ratsherren aus Renaissance und Barock, die hier hängen, bekommen lebende Gesellschaft. In einem Saal steht eine Frau ganz in Weiß in einer Maueröffnung unter der Decke und schreit. Springt sie gleich? Im Saal nebenan liegt eine ältere Frau auf der Besucherbank unter einem Laken, streckt die Glieder, steht auf und geht wie eine Schlafwandlerin in den nächsten Raum. Wir sind mittendrin in den Proben zu Alternden Meistern. Eine Performance, die sich der Regisseur Ersan Montag und der Kurator Nadim Zaman ausgedacht haben. Hier, unter den Augen einer Venus von Botticelli, eines Patrizius von Dürer oder heiligen Jungfrauen aus 4 Jahrhunderten, soll es um Vergänglichkeit gehen, um die Eitelkeit der Welt. Lateinisch Vanitas.
What is a Vanitas? Vanitas is of course the understanding.
Was ist Vanitas? Das Verständnis davon, dass alles flüchtig, vergänglich ist. Das Leben, Schönheit, Lust. Unser Bild von uns selbst ist flüchtig. Unser Konzept ist alt, aber wir bringen es in die Gegenwart.
Mit Schauspielerin, Performerin, Tänzerin, Performance-Künstlern aus der Berliner Gegenwart und der jüngsten Vergangenheit, im Alter zwischen 20 und 80.
Die ersten 5 Minuten schlafen alle und jeder auf seine Art und jeder mit seiner eigenen Geschichte und jeder so, wie er schläft. Und einige tragen Pyjamas, unterschiedliche Pyjamas und einige schlafen nackt.
Und dann beginnen ihre Geschichten. Die fast 80-jährige Schauspielerin Eva Maria Keller erwacht unter ihrem Laken. Ihr fast 50-jähriger Kollege Paul Herwig sitzt nebenan an einem Tischchen und schminkt Rouge über die Falten. Auf dem Renaissance-Bild hinter ihm beugt sich die nackte Eva zu Adam mit dem Apfel. Der zeigt mit dem Finger warnend nach oben. Die Körper ganz Sehnen, Schatten, Muskeln. Das, was in der Welt heute gilt, verliert in einer anderen Welt seine Gültigkeit. Auch davon erzählen die Gemälde hier. Vor einem jüngsten Gericht des Renaissance-Malers Jean Belgamp steht Frank Künster, einer von Berlins bekanntesten Türstehern, und mustert einzeln die Besucher. Das Reich der Seligen, die richtige Seite vom jüngsten Gericht, wie der letzte coole Club, in den alle wollen, aber nur wenige Einlass finden.
Was mich oder was uns interessiert hat, ist vor allem das Verabschieden,
sagt Regisseur Ersan Montag.
Wann nimmt man Abschied? Wann stellt man fest, das ist die letzte Gelegenheit? Vielleicht werde ich die Person nicht nochmal sehen, vielleicht werde ich den Ort nicht nochmal besuchen, bevor man ein Leben ablebt. Und wann ist die letzte Station erreicht und wann stirbt man?
Am Ende treffen sich alle unter der Rotunde in der Mitte der Galerie im Rembrandt-Saal. Ein Flügel spielt wie von Geisterhand. Ein anatolischer Frauenchor aus Kreuzberg singt Mahlers Totenkinderlieder. Gespenstisch, oder? Flüstert er seinen Montag mir zu. Als Schlussbild plant er eine Art Beerdigungsritual für alle beteiligten Performer, Schauspielerinnen und Berliner Nachtleben-Originale. Eine Abschiedsgeste für die alternden Meister ihres Fachs unter den Werken der alten Meister, worüber sich deren Modelle Göttinnen, Gekreuzigte, Heilige wohl unterhalten werden?
Nachts im Museum.
Sie haben die Jahrhunderte überdauert, gebannt für immer mitten im Leben. Am Wochenende bekommen sie Gesellschaft von Lebenden, die wie Geister das eigene Leben spielen und dessen Ende. Es gibt ein altes Wort für das, was Ersan Montag und Nadim Saman hier aufführen. Ars Moriendi. Die Kunst nicht des Malens oder des Schauspielens oder des Tanzens oder Musikmachens, sondern die Kunst des Sterbens. Und das ist ein Kompliment in unserer eitlen, flüchtigen Zeit.
Sagt Gerd Brendel über eine ganz besondere Nacktperformance zu erleben auf der Berliner Art Week. Und auch noch deutlich mehr, aber davor auch noch ausführlich gehört, dieses große, umfängliche Kunstfestival bis einschließlich Wochenende.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Heino Rindler.
Literaturnobelpreis und jetzt auch Bundesverdienstkreuz. Der Schriftsteller Laszlo Krosno-Horkoy ist in Berlin mit dem Großen Verdienstkreuz mit Stern ausgezeichnet worden. Laut Bundespräsident Steinmeier wurde durch dessen Nobelpreis auch Deutschland mitgeehrt. Der 72-Jährige besitzt neben der ungarischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft und hat mehrere Jahre hier gelebt. Steinmeier würdigte vor allem dessen Blick auf den Menschen und nannte seine Bücher wörtlich einen Schutz vor der geheimnisleeren Welt. In seiner Dankesrede äußerte Krosno-Horkoy seine Sorge um aktuelle politische Entwicklungen.
Wir haben ein Problem. Wir könnten unsere Freiheit verlieren. Lassen Sie uns gemeinsam auf diese Freiheit achten und sie bewahren.
Der ungarisch-deutsche Literaturnobelpreisträger Laszlo Krosno-Horkoy. Erst zurückgegeben, dann zurückgekauft. Die Kunsthalle Bremen hat 5 Zeichnungen aus ihrem Bestand an die Erben des jüdischen Kunsthändlers Siegfried Lemle restituiert und anschließend von ihnen wieder erworben. Die Werke waren bei Forschungen als NS-Raubkunst identifiziert worden. Lemle betrieb in München eine Kunst- und Antiquitätenhandlung. Die Nationalsozialisten verboten ihm die Arbeit und zwangen ihn zum Ausverkauf seines Lagers. Später floh er mit seiner Familie in die USA. Die Kunsthalle hatte die 5 Zeichnungen während der NS-Zeit über einen Bremer Kunsthändler erworben. Durch den Rückkauf bleiben die Werke im Museum. Dort soll an das Schicksal verfolgter jüdischer Kunsthändler und Sammler erinnert werden. Die sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung soll den persönlichen Zugang im Internet sicherer machen. Doch schon der Name kann zur Hürde werden. Jetzt ist der Begriff zum Wortgetüm des Jahres gewählt worden. Eine 8-köpfige Jury, Erwachsene mit geringer Lese- und Schreibkompetenz, kritisierte die Länge des Begriffs mit 27 Buchstaben und 9 Silben sowie die Fremdwortbestandteile und unterschiedliche Schreibweisen. Die Auszeichnung Wortgetüm des Jahres wird seit 2025 unter anderem von der Stiftung Grundbildung Berlin und der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften vergeben. Damit soll auf sprachliche Barrieren im Alltag aufmerksam gemacht werden. Laut Leo 2018 Studie der Universität Hamburg haben rund 6,2 Millionen Erwachsene in Deutschland Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben. Die mexikanische Bildhauerin Jeles Cabrera ist tot. Sie starb am 1. September mit 100 Jahren, das berichtet Art News und beruft sich auf die Galerie der Künstlerin. Cabrera galt als erste professionelle Bildhauerin Mexikos und prägte die moderne Kunst ihres Landes über 7 Jahrzehnte. Ihre Skulpturen zeigen abstrahierte, üppige Körperformen, oft rau belassen und aus schwarzem, porösem Vulkangestein. 1949 gründete sie den Salón de la Plástica Mexicana mit. 1966 eröffnete sie in Mexiko-Stadt ein kostenloses Skulpturenmuseum. Erst spät bekam sie Anerkennung. 2023 erhielt Cabrera Mexikos höchste Auszeichnung für ein künstlerisches Lebenswerk, die Medaille für die schönen Künste. 2025 folgte eine Retrospektive im Palacio de Bellas Artes.
Heino Rindler mit den Kulturnachrichten. Vielen Dank. So, einen Nobelpreis für Literatur, den haben wir schon eine ganze Weile. Aber warum gibt es eigentlich keinen Nobelpreis für Kunst oder Musik oder Theater? Seit fast 40 Jahren gibt es eine Antwort auf diese Frage, nämlich der Premium Imperiale, ein Preis aus Japan für Malerei, Skulptur, Architektur, Theater, Film, das ist ein Preis, und Musik. 80.000 Euro. Nobelpreis für die Künste wird er gerne genannt. Heute gab es die neuen Preisträger, aber er ist eben nicht der offizielle Nobelpreis für die Künste, sondern wird eben einfach nur so genannt. Und das Preisgeld ist auch natürlich deutlich geringer als das vom Original. Aber reden wir über diesen Premium Imperiale, reden wir über die neuen Preisträger, die wir seit heute kennen. Berühmte Namen, der Architekt Daniel Liebeskind, die amerikanische Künstlerin Jenny Holzer, die Schauspielerin Kate Blanchett, der Dirigent Herbert Blomstedt und der britische Bildhauer Andy Goldsworthy, Carsten Probst. Also reden wir über die Preisträger, auch über die Frage, wie wichtig dieser Premium Imperiale eigentlich geworden ist über die Jahre. Also, wofür genau werden denn diese 5 Preisträgerinnen und Preisträger geehrt? Ich meine, berühmt sind sie, das ist klar. Aber wofür genau bekommen sie diese Ehrung?
Also Liebeskind kennt man ja als Architekt von wirklich, man kann sagen, ikonischen Bauten inzwischen. Ich denke, das hat auch mit den Ausschlag gegeben. In Deutschland das Jüdische Museum hier in Berlin oder nach dem 11. September das One World Center nahe Ground Zero in New York. Jenny Holzer wird als Malerin ausgezeichnet, interessanterweise, obwohl man sie ja eigentlich für ihre raumgreifenden LED-Schriftbänder kennt, die sie in allen Museen der Welt sozusagen installiert hat. Aber das ist natürlich so ihr Alleinstellungsmerkmal. Auch daran erkennt man sie eben auch als Formsprache immer wieder. Und im Bereich Theater und Film, muss man sagen, wird beim Premium Imperiale gern Prominenz, ja, gerade im Film aus dem Umkreis von Hollywood geehrt. In diesem Fall Kate Blanchett, mehrfache Oscar-Preisträgerin.
Braucht eigentlich keine Preise mehr, ne?
Braucht, ja, ohnehin, genau.
Die anderen vielleicht auch nicht.
Aber in diesem Fall, man kennt sie vielleicht aus ihren Arbeiten mit Steven Spielberg, mit Martin Scorsese oder mit Woody Allen, für die sie auch ausgezeichnet wurde. Also eigentlich braucht es da gar keine großen Kommentare. Der Name spricht eigentlich für sich, genauso bei Herbert Blomstedt, dem mittlerweile ziemlich hochbetagten schwedischen Dirigenten. Das ist wohl so, wie es manchmal auch beim Premium Imperiale vorkommt, so eine Art Ehrung fürs Lebenswerk, denke ich auch in diesem Fall. Was vielleicht ein bisschen überraschend, für mich jedenfalls sehr bemerkenswert, positiv bemerkenswert, ist die Auszeichnung für Andy Goldsworthy, dieser britische Bildhauer, der eigentlich bekannt ist so für Arbeiten in und mit der Natur. Wirklich sehr poetische Installation seit Jahrzehnten, die er auch sehr gern so diesen Naturkräften aussetzt, der Verwitterung und so. Das ist wirklich ein eigentlich noch gar nicht so bekanntes Werk. Insofern bemerkenswert, weil eben diesen Weltruhm vielleicht, den die anderen Preisträgerinnen und Preisträger haben, noch gar nicht so hat. Aber in diesem Fall sozusagen etwas, das ihn sicherlich bekannter macht.
Es heißt ja so Nobelpreis der Künste, das benutzt man so ein bisschen als Journalist, um einfach so ein bisschen es einzuordnen, wofür diese Premium Imperiale steht. Aber man muss natürlich wissen, dass der Nobelpreis ja, also zumindest der für die Wissenschaften und auch für die Literatur in Schweden vergeben wird von der schwedischen Akademie und dieser Premium Imperiale wiederum in Japan vom japanischen Kaiserhaus vergeben wird. Das Preisgeld wird auch in Yen ausgelobt. Was bedeutet das eigentlich, dass dieser Preis aus Japan kommt? Ist das auch eine kulturelle Frage, dass man sozusagen so einen ostasiatischen Entwurf, Gegenentwurf zu diesem eher so europäisch-westlichen Nobelpreis noch aufstellen wollte?
Gegenentwurf würde ich nicht sagen. Eigentlich fast das Gegenteil, kann man eigentlich sagen. Also der Premium Imperiale sollte Japan symbolisch auf kulturellem Gebiet eigentlich mit Europa, mit Westeuropa vor allem, verbinden.
Also eher eine Brücke sogar
fast. Eine Brücke schlagen. Ne? Also als er gegründet wurde in den 80er Jahren, da waren diese internationalen Beziehungen von Japan ziemlich in der Krise. Man hat sich überlegt, was kann man tun, und hat eben diese weichen Standortfaktoren sozusagen gefunden, diesen Kreis des kulturellen Engagements. Und die Berater, das sieht man eben auch bis heute sehr deutlich, die Berater und Nominierungskomitees für den Preis sind ausschließlich mit Persönlichkeiten besetzt, die außer aus Japan und den USA eben aus westeuropäischen, man kann sagen aus den G7-Staaten außer Kanada kommen und mit denen eben Japan traditionell gute Wirtschaftsbeziehungen unterhält und unterhalten will. Und auch die Preisträgerinnen und Preisträger kamen jahrzehntelang vor allem aus diesen Staaten, ne? Also Italien, Frankreich, Großbritannien, Deutschland, eben USA, Japan dazu. Und andere Kulturkreise, andere Länder wurden bei den Preisvergaben jahrzehntelang fast gar nicht berücksichtigt. Das ändert sich, glaube ich, erst in den letzten Jahren.
Was hat sich da genau verändert?
Also man muss auch sagen, Frauen wurden auch weniger begünstigt bisher, aber in den letzten Jahren wurden sie vermehrt berücksichtigt, vor allem zum Beispiel in den letzten Jahren die aus Palästina stammende, dezidiert auch feministisch arbeitende Künstlerin Mona Hatoum aus Libanon. Dazu zum Beispiel William Kentridge oder der Bildhauer Al-Anatsui, auch aus Afrika. Also Afrikaner spielen sozusagen in den letzten Jahren vermehrt eine Rolle, in diesem Jahr jetzt wiederum weniger. Und insgesamt gab es 185 Preisträgerinnen und Preisträger in den letzten Jahren, in den letzten 35 Jahren. Und man muss sagen, erst langsam kommt dieser Preis dazu, eine größere Diversität anzunehmen. Ne? Also eigentlich liegt der Schwerpunkt nach wie vor auf dem westlichen Kulturbetrieb, wie wir auch dieses Jahr sehen.
Ich finde bemerkenswert, dass man diese Brücke irgendwie braucht, um der breiteren Öffentlichkeit zu erklären, was eigentlich der Premium Imperiale eigentlich ist. Klar, ein renommierter Preis, aber bei weitem nicht die Bekanntheit und das Renommee des Nobelpreises. Was müsste denn passieren, dass der Premium Imperiale, ich sag mal, gleichzieht? Oder muss er überhaupt gleichziehen?
Ich glaube, sie liebäugeln immer so ein bisschen damit, der Nobelpreis auch für diese Künste zu sein. Ich finde, um gleichzuziehen, müsste vielleicht die fachliche Expertise noch ein bisschen mehr ausbauen, um es mal so zu sagen. Also er könnte noch mehr auf diese innovative Qualität vielleicht von künstlerischen Werken setzen, in allen Bereichen, in denen es ausgezeichnet wird, weniger auf das, was über Jahrzehnte ohnehin schon ausgezeichnet wurde, auf der einen Seite. Also wenn man zum Beispiel dieses Verfahren mit dem Literatur-Nobelpreis vergleicht.
Da gibt es ja immer wieder Überraschungen auch, ne?
Da gibt es Überraschungen und die recherchieren eigentlich das ganze Jahr. Die machen weltweite Umfragen unter Kritikerinnen, unter Universitäten, unter Expertinnen aller Art, um Vorschläge zu sammeln. Das sind ja hunderte Vorschläge, ne? Und beim Premium Imperiale ist das signifikant anders. Also man hat das Gefühl, dass das Beratergremium solche Differenzierungen gar nicht vornehmen kann. Das sind ehemalige hochrangige Politiker. Das sind manchmal so hochrangige Kulturfunktionäre natürlich auch, die vielleicht so ein Überblickswissen haben, aber so richtig spezifisch wird das eigentlich nie. Und man muss eigentlich wirklich fragen, welchen Kunstbegriff vertreten die eigentlich genau? Welchen Kulturbegriff? Was soll das eigentlich bedeuten? Das ist immer so ein bisschen intransparent. Sind es eigentlich vor allem Gesten an den Westen vom japanischen Kaiserhaus gestützt? Oder vielleicht muss man auch sagen, muss man sich auch lösen von diesem Gedanken, Nobelpreis sein zu wollen, weil der Nobelpreis gerade im Bereich Literatur ist ja auch nicht mehr ganz unangefochten. Vielleicht sollte man eigentlich wirklich darauf setzen, gerade aus der japanischen, aus der asiatischen Perspektive eine ganz eigene Zeichensetzung, eine ganz eigene Zielsetzung zu nehmen.
Unser Kritiker Carsten Probst über den Premium Imperiale und wo er steht. Heute wurden die neuen Preisträger bekannt gegeben. So, auf nach Venedig zu den Filmfestspielen. Wir sind vor Ort mit unserem Team, berichten täglich im Programm. Und heute schauen wir uns zwei Filme an, die eins verbindet, nämlich es geht um Tech-Größen. Eine fiktive Figur und den berühmtesten echten Tech-Unternehmer. Auch natürlich sehr umstritten, Elon Musk. In dem fiktiven Film spielen Javier Bardem und Penelope Cruz. Bunker heißt dieser Film, über den reden wir gleich. Aber reden wir erstmal über eine vierstündige Dokumentation von Alex Gibney über Elon Musk. Susanne Burg aus der Filmredaktion hat beide Filme gesehen. Natürlich auch diese große Musk-Doku in Venedig. Sie sind vor Ort. Es gibt ja schon wirklich mehrere Dokumentarfilme, so viel Material, man glaubt schon so viel zu wissen über Elon Musk. Was ist das jetzt für ein Musk-Porträt geworden?
Ja, also auch da ist bekanntes Material mit dabei, aber es ist trotzdem total spannend. Der Film erzählt den Aufstieg von Elon Musk von den ersten Schritten im Silicon Valley bis zu seinen Aktivitäten bei DOGE, also dem Ministerium für Regierungseffizienz. Einiges davon kennt man, wie ich sagte, es ist wirklich diese Wucht des Materials, die so spannend ist. Regisseur Alex Gibney interessiert sich vor allem für die Frage, wie dieser Mann eine solche enorme Macht bekommen konnte und warum ihm so viele Menschen folgen. Das heißt also, er nimmt den Mythos vom genialen Visionär auseinander und schaut darauf, was hinter dieser Selbstdarstellung steckt.
Das bedeutet vermutlich auch, dass der Film eben nicht nur die Geschichte eines Unternehmers, eines umstrittenen Unternehmers erzählt, sondern auch die eines enormen Machtzuwachses, den wir ja in letzter Zeit bei ihm erlebt haben, in den letzten Jahren jedenfalls. Wie gelingt es denn dem Regisseur, ich sag mal, diesen Mythos vom genialen Visionär, wie du es beschrieben hast, auseinanderzunehmen?
Naja, also Gibney zeigt Musk als jemand, der ganz früh verstanden hat, dass man mit großen Versprechen und einer starken Selbstdarstellung enorm viel erreichen kann. Das beginnt bei seinen ersten Firmen, zieht sich dann über PayPal, Tesla und SpaceX bis zu X. Und der Film sagt auch, Musk habe sich dann nicht aus ideologischen Gründen ab 2024 zu Donald Trump hingewandt, sondern vor allem aus wirtschaftlichen und auch aus juristischen Gründen. Es liefen zeitweise 34 Verfahren gegen ihn, unter anderem in Sachen Tesla Autopilot und dem Vorwurf, Tesla habe die Fähigkeit von Autopilot übertrieben dargestellt. Musk selber hat Gibney nicht interviewt. Der wusste vielleicht, dass Gibney sich in seinen Dokumentarfilmen gerne mal mit Institutionen, Unternehmen und sehr mächtigen Einzelpersonen beschäftigt, wie zum Beispiel in seinem Film über WikiLeaks oder seinen Film über Folter, im sogenannten War on Terror, für den er 2008 dann auch den Dokumentarfilm-Oscar gewonnen hat. Aber Gibney hat einfach alles Videomaterial zusammengetragen, das es von Musk gibt, hat eine Video-KI damit gefüttert und einen virtuellen Musk erschaffen, der dann im Film ein Interview gibt und sich immer wieder erklärt, warum er dieses oder jenes macht. Das ist wirklich sehr smart gemacht.
Ja, interessantes Experiment, auch ästhetisch. 4 Stunden immerhin, das ist wirklich eine lange Zeit für eine Dokumentation. Hat dich der Film überzeugt?
Also ich finde, er ist ein bisschen effekthascherisch geschnitten, aber was wirklich überzeugt ist, dass er so hervorragend recherchiert ist. Gibney hat auch viele Journalisten aus der Tech-Branche interviewt, die Musks Machtzuwachs aus ihrer Sicht beschreiben. Dann 2 Frauen, mit denen Musk liiert war, darunter auch die Influencerin Ashley St. Clair, mit der Musk erst jüngst zusammen war. Sie war heute in Venedig, hat in der Pressekonferenz erzählt, dass Musks rechte Hand Jared Bircher ihr 40 Millionen US-Dollar angeboten hat, damit sie nicht mit Alex Gibney redet. Sie hat es aber ausgeschlagen und erzählt im Film von Musks politischem Engagement, dass Musk bei den US-Wahlen 2024 ungewöhnlich sicher gewesen sei, Trump würde gewinnen. Dazu gehören auch rätselhafte Bemerkungen von 10.000 Lasern im All, die im Film die Frage aufwerfen, was Musk mit seinen technologischen Möglichkeiten alles anstellen könnte. Gibney verbindet das mit Musks Kontrolle über Starlink, X und großen Mengen an Daten, die er auch mit seiner Arbeit bei DOGE gesammelt hat. Also mit einer Macht, die weit über sein Unternehmen hinausreicht. Und das heißt, dieser ganze Film ist eine beklemmende Warnung davor, was passiert, wenn sich technologisches, wirtschaftliches und politisches Kapital bei einem Einzelnen konzentriert. Und das ist wirklich das Spannende an der Dokumentation.
Also, eine Dokumentation über Elon Musk, 4 Stunden lang mit durchaus bemerkenswerten auch Elementen. Susanne Burg in Venedig, dort bei den Filmfestspielen, dort war dieser Dokumentarfilm jetzt zu sehen, außerhalb der Konkurrenz, aber in der Konkurrenz, im Wettbewerb, gab es heute eine Premiere, nämlich den Spielfilm eines französischen Regisseurs Florian Zeller. Und bemerkenswerterweise greift er auch das Thema auf. Tech-Milliardäre, Bunker heißt dieser Film, mit Javier Bardem und Penelope Cruz. Welcher Blick ist das auf Tech-Milliardäre?
Also erstmal steht im Zentrum ein Architekt, gespielt von Javier Bardem, der in London lebt, zusammen mit seiner Frau, eben Penelope Cruz, und den Kindern. Und sie leben in einem modernen Haus mit vielen Fenstern, Licht, alles sehr stylisch eingerichtet. Der Architekt spricht davon, dass Eleganz in der Architektur für ihn eine Kombination aus Kultur und Ruhe ist. Ja, und dann bekommt er ein Angebot aus San Francisco. Er soll eben für einen Tech-Milliardär einen riesigen Bunker auf Hawaii bauen, einen Luxusbunker, sodass da 35 Menschen ein Jahr überleben können. Und die Frage, die der Film aufwirft, ist, nimmt der Architekt das Angebot an? Seine Frau ist die moralische Stimme, die sagt, das kannst du nicht machen. Dieses Angebot steht für all das, was in der Welt so falsch läuft. Aber der Architekt ist sich da nicht so sicher. Das Projekt klingt einfach interessant und die Ehe gerät über dieser moralischen Frage dann in eine Schieflage.
Und wie genau greift der Film Paranoia und Weltuntergangsstimmung auf?
Also diese Paranoia schwingt ständig mit. Das schöne Haus mit diesem edlen Design sieht plötzlich auch ein bisschen aus wie ein Bunker, denn man merkt plötzlich, haha, die Grundstruktur ist aus Beton. Der Architekt, der bekommt dann immer mehr Angst vor so einer ominösen Bedrohung von außen. Und dann gibt's einen Videocall mit diesem Tech-Milliardär und da spricht er dann selber, ja, von der sozialen Ungerechtigkeit, die das System zum Kollabieren bringt. Deswegen will er einen Bunker bauen. Florian Zeller verhandelt also in diesem Ehedrama Zukunftsängste, soziale Ungerechtigkeiten, ökologische Krisen. Es geht um die Frage der Verantwortung, der Mittäterschaft. Das ist nicht immer subtil erzählt, sondern recht klar in der Botschaft. Aber ich finde, als psychologischer Thriller ist es durchaus elegant und vor allem sehr, sehr aktuell inszeniert.
Susanne Burg in Venedig bei den Filmfestspielen über zwei Filme mit einem ähnlichen Thema, aber natürlich sehr unterschiedlich gelagert. Ein Film mit dem Titel Bunker, über den haben wir gerade gesprochen, mit Javier Bardem und Penelope Cruz und eine große Dokumentation über Elon Musk. 4 Stunden lang, Alex Gibney. Und mehr zu den Filmfestspielen natürlich auch in der DLF-App oder auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de und am Samstag dann, am Samstagnachmittag sind wir komplett dort mit der ganzen Sendung Vollbild, unsere Filmsendung in Venedig bei den Filmfestspielen. So, und Gregor Sander schaut schon mal in die Feuilletons des nächsten Tages.
Die Jury des Deutschen Buchpreises hat die Longlist zu einer Shortlist gekürzt und eigentlich gibt es dann verlässlich Gemoser in den Feuilletons, weil dem einen die eine Schriftstellerin fehlt oder der anderen dieser Shortlist-Autor gar nicht passt. In diesem Jahr ist man sich erstaunlich einig. Die Jury macht sich das Leben schwer, aber uns Freude, jubelt Judith von Sternburg in der Frankfurter Rundschau zur folgenden Auswahl. Sheida Basyar, Die Lücken, Franziska Gensler, Orca, Valeria Gordejew, Die Zikade entschlüpft ihrer goldglänzenden Hülle, Elias Hirschel, Schleifen, Peggy Mähler, Selbstregulierung des Herzens und Dana Vohwinkel, Anton und Alma. Gerrit Bartels vom Berliner Tagesspiegel zeigt sich mit den Kürzungen sehr zufrieden. Ingo Schulze, Heinz Strunk und Lukas Rietschel sind draußen. Das ist insofern nicht weiter von Belang, als dass auf ihre Romane schon genügend Scheinwerfer gerichtet worden sind. Und es ist sowieso kaum möglich, die Vorzüge des einen Romans gegen wiederum andere aufzuwiegen und daraus einen Wettbewerb zu machen. Nun wird es immer noch Leserinnen und Leser geben, die eigentlich genau das vom Deutschen Buchpreis erwarten. Favoritinnen gibt es trotz der angeblichen Unmöglichkeit des Wettbewerbes dennoch. Christiane Lutz nennt in der Süddeutschen Zeitung Die Lücken von Sheida Basyar. Der vielschichtige, multiperspektivische Roman, der sich über ein Jahrhundert erstreckt, ist ein Epos über deutsche Vergangenheitsbewältigung und die Verweigerung derselben am Beispiel eines fiktiven Dorfes im Hunsrück. Judith von Sternburg von der FR erkennt in Valeria Gordejews Die Zikade entschlüpft ihrer goldglänzenden Hülle einen Bulgakow-haften Ritt, vor allem zwischen Berlin und Moskau. Beide Autorinnen hat auch Julia Hubernagel von der Taz auf dem Zettel und fügt, wie ihre Kolleginnen auch, noch Dana Vohwinkels Anton und Alma hinzu, das eine Liebesgeschichte nach dem Hamas-Überfall vom 7. Oktober erzählt, auch wenn sich hier zumindest leise Kritik andeutet. Denn das junge Berliner Paar, einer jüdisch, eine nicht, was man, vielleicht je nach Nähe zum oder Bekanntschaft mit dem skizzierten Milieu, wahlweise als genau beobachtet oder trivial bezeichnen kann. Am 5. Oktober wissen wir, wer dann tatsächlich gewonnen hat. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erklärt Josef Harder, wie er zum Lesen gekommen ist. Ich war schlecht im Fußball, ein bisschen zu dick, die anderen haben mich ein bisschen gemobbt. Solche Kinder waren sehr anfällig für Karl May. Allerdings ist ihm seine Liebe zu Winnetou und Old Shatterhand heute ein bisschen peinlich. Das ist jetzt kein Ruhmesblatt. Ich bin eine Zeit lang, so zwischen 10 und 13, vollkommen in diese Karl-May-Welt hineingekippt, wo ein höchst neurotischer Autor ständig sich als einsamen Menschen beschreibt, der chronisch unterschätzt und gedemütigt wird und dann am Schluss allen zeigt, wie toll er ist. Ein anderer Kindheitsfernsehstar feiert den 50. Geburtstag und Jenny Zülker versucht ihn in der Taz gebührend zu begehen, was gar nicht so einfach ist, denn Vorlage war die Hauptfigur des erfolgreichen 1912 erschienenen Buches »Die Biene Maja und ihre Abenteuer« des Antisemiten und späteren Nationalsozialisten Waldemar Bonsels. Die Taz-Autorin zieht den Film- und Literaturwissenschaftler Rolf Giesen zu Rate. Er bezeichnet die Maya-Welt als vulgär-darwinistisch, kritisiert den nach militärischem Vorbild agierenden Ameisenstaat und bemängelt das angebliche Fehlen von Antagonisten in einer, auch in der Animationsversion der 70er, Welt der Langeweile. Alles sei sauber, gut und gewaltfrei. Kindern so etwas vorzusetzen, sei jedoch nicht hilfreich für deren Umgang mit Konflikten. Die kindliche Zülker hingegen war bei Biene Maja froh um die natürlich platonische, immerhin genderunabhängige Freundschaft mit dem trotteligen Willi, der seiner starken weiblichen Heldin mehr oder minder hinterher stolpert. Als Entschuldigung für ihre Maja-Begeisterung führt sie außerdem an: Wir hatten ja sonst nichts. Nur Maja, Heidi, Vicky und biertrinkende Väter.
Gregor Sander aus den Feuilletons vom 9. September. Und das war schon Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. Jede Nacht im Radio. Und immer als Podcast, zum Beispiel in der DLF-App.